Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detier. Ich sitze heute am Tisch von Knut Nippe. Grüß dich, lieber Knut.
Hallo Malte.
Ich freue mich, dass ich heute bei dir einen Platz gefunden habe und mit dir Theologie treiben darf. Ja, die vorletzte Folge, die wir ausgestrahlt haben, ich muss dir ehrlich sagen, Knut, ich war hinterher ein bisschen unzufrieden damit.
Ja, das kann ich verstehen.
Wir haben so über das Gesetz und ich habe so den Eindruck gehabt, ich habe sozusagen das eigentliche Thema gar nicht so richtig gegriffen gekriegt. Ja. Und das lässt hinter mir immer so ein schlechtes Gefühl zurück.
Ich fand das auch, aber ich fand es nicht schlecht. Du hast irgendwann gesagt, naja, manchmal ist man ja noch nicht fertig und im Denkprozess drin.
Ja, so ist es.
Und das stimmt und das dürfen auch unsere Hörer hören. Natürlich macht man gerne was, wo man das Gefühl hat, hier haben wir was fertig gekocht und rühren noch nicht so und versuchen die Fleischstücke zu finden und sie rutschen uns manchmal doch von der Kelle oder irgendwie so. Deswegen schäme ich mich nicht für die Folge, aber ja, sie war... Wir waren noch am Ringen und sind noch nicht fertig.
Ich war an dem Thema auch dran für ein bestimmtes Buchprojekt und ich habe einfach mal
hab das einfach mal
gelöscht und gedacht, das muss noch mal besser. Aber auf eine gewisse Art und Weise setzen wir unser Gespräch fort. Es geht heute auch wieder um die Rolle des Gesetzes. Ich habe heute meine Zweifel, ob am Ende dieser Folge alles klar sein wird.
Ja. Das aber heute ist Luther schuld.
Heute ist Luther schuld. Ja, wir gucken uns nämlich eine Lutherschrift heute zusammen an. Die hat den Titel Eine Unterrichtung, wie sich Christen nach Mose richten sollen. Es geht darum, wie blickt Martin Luther auf Mose? Und wir haben gesagt, wir sind eigentlich zu spät.
Sie hatte letztes Jahr 500-jähriges Jubiläum. Wir versuchen uns ja da immer so ein bisschen dran zu orientieren. Sie ist uns durchgerutscht, aber wir holen das hier nach.
Ja, aber ich kann das natürlich auch sehr gut begründen.
Na klar.
Diese Schrift basiert auf einer Predigt, die Martin Luther einmal gehalten hat, und zwar im Jahre 1525. Aber er hat seine Predigt in Druck gegeben und das war erst im Jahr 1526. Also können wir natürlich
sind wir
auch sagen,
doch wieder, genau.
Es passt alles ganz genau. Und deswegen ist es die Folge, die wir jetzt im Januar machen, zwischen den Jahren 25 und 26.
Und es geht auch wieder ums Gesetz.
Ja, und man muss, und das ist vielleicht immer nicht so ganz unwichtig, wenn man historische Schriften sich anschaut, die haben ja einen Kontext. Und der eine Kontext ist, dass Martin Luther eine Predigtreihe gehalten hat. Und zwar, er fing an, schon die Jahre vorher über die Genesis zu predigen, das erste Buch Mose. Und das hat er sehr ausführlich gemacht. Und dann hat er das fortgesetzt und war im zweiten Buch Mose. Und da ist natürlich Mose, kommt vor im Buch Exodus, und zwar auch als Gesetzgeber, 10 Gebote. Und es war noch was in der Zeit von Martin Luther passiert, nämlich die Leute sind aufgetreten, die unser lieber Wittenberger Reformator immer so liebevoll die Schwärmer nennt. Oder wenn man etwas mehr in den Fachdiskurs geht, nennt man es den radikalen Flügel der Reformation. Das ist ein sehr heterogener Haufen von Menschen gewesen. Aber viele von denen haben positiv gesprochen die Bibel sehr ernst genommen, haben das auch von Luther gelernt. Hey, guck mal, der hat die Bibel wiederentdeckt. Auch wir halten uns nicht an das, was vielleicht nur in der kirchlichen Tradition ist.
Was die Obrigkeit, also man darf mit der Bibel die Obrigkeit kritisieren, die kirchliche und die weltliche.
Aber sofort kommt ja die Frage nach der sogenannten Hermeneutik auf. Also wie versteht man denn eigentlich das, was man jetzt in der Bibel liest? Und da gab es viele, die haben die Bibel sehr wörtlich verstanden und vielleicht auch in Kontexte gebracht, wo wir heute vielleicht ein gewisses Sperrgefühl haben. Also wir nehmen mal ein Beispiel. Es gab damals ja auch soziale Probleme, es gab viele Bauern, denen ging es echt nicht gut. Und dann gab es da gewisse Unruhen. Und dafür hat man auch Verständnis, dass die dafür streiten, dass sie unter besseren Bedingungen leben. Aber es gab
auch Luther hat auch gesagt, ja stimmt, da gibt es Ungerechtigkeit.
Und da muss man auch was tun. Und gleichzeitig gab es dann auch Gewalt. Und diese Gewalt auch wurde dann auch religiös legitimiert. Also mal ein Beispiel, was Luther dann auch aufgreift. Guck mal, in der Bibel gibt es doch auch heilige Kriege, gerade im Alten Testament. Also da trägt doch Gott Saul und David auf, gegen die Amalekiter zu kämpfen. Also im Grunde, was sind denn die modernen Amalekiter? Das ist die Obrigkeit da an der und der Stelle und deswegen müssen wir gegen die...
Ganz klassisches vorgehen. Beispiel, was man ja nehmen könnte, ich weiß gar nicht, wie sehr man das gemacht hat, war Israel, das Volk Gottes, wird unterdrückt von den Ägyptern und die Geschichte endet damit, dass die Unterdrücker vernichtet werden von Gott. Und da kannst du natürlich sagen, ja, wir werden hier auch unterdrückt, also will Gott die Vernichtung unserer Unterdrücker und deswegen ist jetzt gewaltsamer Aufstand und auch Vernichtung unserer Unterdrücker im Gottes Sinne oder so.
Und wenn wir noch ein paar Jahre durchhalten, kommen wir irgendwann zum Täuferreich von Münster.
Ja.
Das wird nochmal eine sehr interessante Folge.
Das ist ja lustig, unabgesprochen. Ja, ich musste auch dran denken, weil da eskaliert es so richtig.
Ja.
Das ist natürlich noch mal deutlich später. Also das ist 5 bis 10 Jahre später, wo es völlig apokalyptisch dann abgeht in Münster und die Leute mit Berufung auf die Bibel also alles über Bord werfen und 16 Frauen haben.
Hatte David doch auch. Herr Salomo hatte doch genau, auch 1000.
Also dagegen wendet sich Luther noch nicht, aber das beginnt schon vorher. Das
zeichnet
also,
sich ab.
Ja, ab 30 wird das richtig manifest, aber es beginnt 25 auch, dass Leute so auftreten und so weiter.
Und das ist heute nicht mehr ganz so eine relevante Frage für die meisten Christen in der Form.
Ja.
Aber die Grundfrage, ja, ich lese meine Bibel, vielleicht auch als jemand, der neu zum Glauben gekommen ist, und ich merke, warum machen wir Christen das eigentlich nicht? Obwohl das da im Alten Testament zum Beispiel ja sehr deutlich steht, ich soll keine Meeresfrüchte essen oder wenn Frauen nach der Frauenweise gehen, wie das in der Lutherbibel so schön heißt.
Dann müssen sie sich dann erstmal des Gottesdienstes enthalten.
Ja, müssen außerhalb des Lagers sein. Und so.
Genau.
Also, und auf solche Bibelstellen stößt man und dann ist ja die Frage, naja, wenn das doch irgendwie Gottes Wort ist, warum machen wir das dann nicht so? Und das ist so, schon so eine Grundfrage, mit der ich, wo das heute in anderer Form auftaucht. Du schüttelst ein bisschen den Kopf.
Ja, nein, ich finde, für diese Frage ist diese Lutherschrift, die wir heute lesen, nicht so gut. Und ich glaube, sie ist auch nicht für diese Frage geschrieben. Sondern Luther geht zwar um die Frage, ja, wie gehen wir mit dem Alten Testament um? Aber er hat ein klares Feindbild, er hat einen klaren Gegner. Und sein Hauptziel ist eigentlich nicht, den Christen, die sich zu Hause hinsetzen und die Bibel lesen und sagen, was davon kann ich eigentlich übernehmen und was nicht. Das ist eigentlich nicht sein erster Hörer, sondern er möchte in erster Linie diese Leute vor diesen Leuten warnen, die Bibelstellen aus dem Zusammenhang reißen und dann das zu neuen verbindlichen Regeln machen und die dann auch politisch. Also seine ganzen Negativbeispiele sind solche. Und seine Negativbeispiele sind nicht Leute, die irgendwie sagen, hey, wir müssen jetzt die Speisegebote halten. Und das ist auch eine Schwäche dieser Predigt, die trotzdem viel Gutes enthält. Aber ich glaube, die Zielfrage, die sie hat, ist nicht die heutige. Und was ich, das haben wir im Vorgespräch auch so ein bisschen schon diskutiert, ich finde, es spielt auch eine Rolle, dass es hier eine Predigt. Mhm. Das ist kein umfassendes, also der hat sich nicht hingesetzt und ein Buch geschrieben und ich würde sagen, das ist auch nochmal ein Unterschied. Ich habe zu Malte gesagt, Malte würde auch einen Unterschied machen, welchen Anspruch er an ein Buch schreibt oder an eine Predigt. Also muss in einer Predigt immer alles drin sein oder kann die auch mal zugespitzt, pointiert, was weiß ich sein. Das merkt man hier trotzdem. Ja,
und ich verteidige nicht jeden Satz, den ich bei den Tischgesprächen jemals gesagt habe.
Trotzdem lässt sich da was finden und wir können ja mal gucken, wie er das so angeht.
Ich würde trotzdem, vielleicht hilft das zur Klarheit dieser Folge, einmal die Hauptthese dieses Buches sagen, weil die sehr spitze ist. Die Hauptthese ist, Mose ist tot. Nein, die Hauptthese ist, zugespitzt hinter dem Satz, Mose ist tot, dass er sagt, erst einmal gilt Mose uns Christen nichts an.
Genau, weil
das Mose differenziert hat, er noch
Mose,
aus.
Mose schreibt an die Juden und wir sind keine Juden, wir sind Christen und deswegen.
Gelten uns die Regeln des Alten Testaments alle nichts an.
Ja, also es findet sich dieser Satz, aber die Wertung, dass das die Hauptthese ist, ist jetzt von dir. Also du sagst, ich nehme diesen Satz und sag, das ist das Wichtigste, was er sagen will.
Ja, aber ich würde sagen, das ist schon eine ganz wesentliche Pointe, warum er sagt, dass wir uns nicht an bestimmte Dinge des Alten Testaments halten. Und vielleicht führe ich einmal Luthers Hauptthese ein bisschen aus. Luther argumentiert in seiner Predigt so, dass er sagt, schauen wir immer darauf, wer ist der Adressat. Und dann würde er sagen, die vielen Regeln, die wir im Alten Testament finden, die gibt Gott sehr explizit seinem Volk Israel. Und deswegen würde Luther sagen, und wenn das für die gegeben ist, geht es mich erstmal nichts an. Luther spitzt es sogar so zu, und auch da mache ich mir Luthers Position in der Form nicht zu eigen, dass er sagt, das gilt sogar für die 10 Gebote. Weil, wenn wir mal die 10 Gebote uns anschauen, 1. Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, da sieht man das sofort, aha, diese 10 Gebote gelten für das Volk Israel, das aus Ägyptenland geführt wurde. Und deshalb gilt es erstmal uns Christen nichts an.
Also es ist richtig, dass das alles steht und ich will das auch nicht beschönigen, aber ich würde...
Willst du doch Luther verteidigen jetzt ein bisschen?
Nee, ich finde dieses Argument an der Stelle auch besonders schwach, weil dann könntest du ja genauso sagen, das ging schon die 2. Generation des Volkes Israels nichts mehr an. Wenn du so argumentierst, also schon die 2. Generation, die nicht den Auszug live miterlebt haben, könnten schon sagen, hey, das ging, also ich finde ihn an der Stelle schwach, ich finde ihn ja gar nicht, ich würde aber nicht sagen, dass das seine Haupt, Thesis. Also darf ich mal positiv anfangen? Er sagt drei Dinge, die man als Christ aus dem Alten Testament mitnehmen kann.
Ah, du zäumst das Pferd von hinten auf.
Ja, ich versuche produktiv zu sein. Und das finde ich gut. Ich glaube, es gibt noch mehr. Aber bei den drei Dingen, die er sagt, könnte ich ihm zustimmen.
Ja.
Das ist mir zu wenig, aber okay. Also, er sagt drei Dinge. Das erste ist, er sagt, man kann da, wo Mose das Naturgesetz lehrt, das wird schon eine schwierige Sache, also man kann eigentlich sagen, das, wo Mose Sachen sagt, die eigentlich eben eindeutig klar sind, dass man niemanden umbringen darf, dass man nicht bestehlen darf, dass man an Gott glauben soll. Wo Luther sagt, das ist ja jedem einleuchtend, das weiß ja jeder Heide. Mhm. Ja, da würde ich auch schon sagen, ja, ist das so? Aber, genau, aber das zu seiner
auch
Zeit.
Gleich drüber diskutieren,
genau, ja. Aber und vielleicht ein bisschen zugespitzt, das steht da so nicht. Also das, was im Neuen Testament auch nochmal an ethischen Geboten wieder aufgenommen wird, da sagt Luther, da ist das Alte Testament auch für uns gültig und das kann man gut sehen. Und man kann zusätzlich auch noch kluge Regeln sehen, wie die das damals staatlich geregelt haben, die man heute übernehmen könnte, ohne dass sie göttlich verbindlich sind. Aber man kann zum Beispiel sagen, ach, die Sache mit dem Zehnten geben, das ist doch eigentlich clever. Und dann sehr interessant, wie Luther das mit dem damaligen Steuersystem vergleicht und sagt, das ist ja viel besser.
Da kann ich mal, oder wollen wir da gleich noch?
Gleich. Das ist total interessant. Aber egal. Also er sagt, ethisch ist da auch trotzdem was zu holen. Wobei man sagen muss, ja, nämlich das, was man auch woanders gut findet, so ungefähr. Zweitens, es finden sich im Alten Testament super Illustrationen dafür, was das Leben im Glauben bedeutet. Mhm. Dafür lohnt sich das auch für einen Christ zu lesen. Und der kann sich Abraham angucken und David und sagen, ja, das bedeutet der Glaube und das macht das mit einem. Und drittens, die Verheißung. Also alles, was auf Jesus hinweist. Deswegen ist das Alte Testament gut und super zu lesen. Und da, finde ich, hat er recht. Ich finde, das ist nicht alles. Mhm. Aber das ist etwas, also das versucht er. Er versucht ja, seinen Hörer vor etwas zu warnen, was sie nicht machen sollen. Und das macht er auch, indem er sagt, hier, mach das. Und bei diesem mach das, finde ich, kommt was Gutes bei raus.
Lass uns mal dieses mach das vertiefen,
ja,
wo wir gerade dabei sind. Weil bei dem ersten Punkt, den du gerade genannt hast, musste ich gerade beim Lesen sehr schmunzeln, dass er sagt, es gibt Dinge im Alten Testament, das sind keine Regeln, die müssen wir nicht machen, aber es sind tolle Vorbilder, da kann man sich inspirieren lassen.
Ein Gesetz, das nicht anklagt, Malte. Das ist nett gemeint von mir. Du guckst jetzt so verschämt. Gut.
Das erste Beispiel, das Luther ja bringt, ist den Zehnten als Steuerprinzip.
Ja.
Das ist, und zwar nicht als kirchliches Prinzip,
ja,
sondern er sagt, da könnte sich der Kaiser ja dran halten.
Ja.
Und ich dachte, oh, 10% als Flat-Tax-Steuer für alle, das ist ja eigentlich der Traum eines jeden Neoliberalen heute. Also Luther ist doch, also das ist mehr Milley-Wagen, mehr kann Luther eigentlich gar nicht tun. Und denkt man, okay, also. Und dann liest man das zweite Beispiel, wo Luther sagt, das würde ich gerne vielleicht heute auch machen. Das ist, dass er sagt, erlass ja. Es gibt doch in der Bibel die Idee, dass alle paar Jahre alle Schulden erlassen werden und sogar die Leute, die ihr Land verloren haben, das zurückbekommen. Da wird man sagen, also Luther ist er ein Kommunist jetzt oder so, dass alle Schulden, also was ist er jetzt, neoliberal oder ein Kommunist? Also alle werden irgendwie unglücklich. Und dann kommt das dritte Beispiel, wo er sagt, das finde ich ganz gut, dass nämlich mit der Ehe, dass wenn ein Mann stirbt, der Bruder verpflichtet ist,
sich um die Frau zu kümmern.
Die Frau zu kümmern und die zu heiraten und ein Kind zu zeugen. Also das war damals als soziale Absicherung für Frauen gedacht. Ich glaube, egal ob man heute neoliberal ist oder Kommunist, keiner ist, wäre mit diesem Vorschlag ganz einverstanden. Aber das zeigt auch so ein bisschen, wie dass das auch was Willkürliches hat an der Stelle. Also für Luther ist das eine Inspiration, aber ich kann jetzt auch 500 Jahre später nach Luther, muss mich das nicht 1:1 überzeugen.
Ja, aber das wäre ja für ihn okay. Das sind ja alles nur positive Beispiele, die man einzeln prüfen kann und sagen kann, ja, das wäre doch was. Das ist ja nicht göttlich verfügt.
Und dann finde ich ja der Punkt, und das ist ja der Stärkste, warum auch diese Lutherschrift, finde ich, auch ihre Stärken hat, wo er sagt, was wir vor allem bei Mose lernen können, ist, wo Mose auf Christus hinweist.
Ja.
Und auch da nennt er ja in der Schrift, in seiner Predigt hier drei Beispiele. Er sagt, die Verheißung, das erste Mal, dass Christus kommen wird, nämlich, dass der Schlange den Kopf zertreten werden wird. Oder auch, wo es in der Geschichte von der Opferung Isaaks heißt, in deinem Nachkommen werden alle Völker gesegnet sein. Oder am Ende auch im Deuteronomium-Buch, dass nochmal ein anderer Prophet kommen wird nach Mose. Was ich nochmal total interessant finde, ich lese ja manchmal in meiner Freizeit Luthers Genesis-Vorlesung. Also Luther hat ja, wenn Luther sagt, Mose ist tot, er beschäftigt sich ziemlich viel mit den Büchern Mose innerhalb seines Lebens. Also so ist es nun wirklich nicht, dass er da... wie Luther sozusagen die Genesis nicht auf Christus hindeutet. Alle diese Allegorien, die mir so in den Kopf kommen, irgendwie Adam muss Dornen haben bei seiner Arbeit und Christus trägt eine Dornenkrone. All diese Verknüpfung macht Luther nicht, sondern es ist immer diese Linie der Verheißung, die er da aufmacht. Und die Vorbilder, ne? Dass man, das finde ich ist auch was man bei Luther so, mir so zu Herzen geht, mit wie viel Mitgefühl er so die Geschichten von Jakob und Josef und so auslegt. Und
davon schwärmt Malte mir immer in den Pausen vor und was er jetzt wieder gelesen hat und mit wie viel Fantasie Luther da auch so Sachen auskleidet und sich das dann so vorstellt und beschreibt, wie Jakob Gottesdienst feiert und wie das dann so ist.
Und wie es ihm auch schlecht ging und wie, und es gibt dieses Lied von Paul Gerhardt, Ich bin ein Gast auf Erden. Mhm. Und dann gibt es auch, darin beschreibt Paul Gerhardt auch sehr deutlich, wie es manchmal so um Christen gehen kann, nämlich nicht so gut. Und dann gibt es die Strophe, wo es heißt, so ging es den lieben Alten. Ja. Also so ging es auch denen schon im ersten Buch Mose. Ihr Kreuz war immer groß. Also, und dieses empathische, mitfühlende, auch das, sagt Luther, auch das kann ich bei Mose mitnehmen. Mhm. Dass ich sehe, auch andere Leute, die schon mit Gott unterwegs waren, ihr Kreuz war immer groß.
Ich finde, an manchen Stellen merkt man, dass Luther, glaube ich, von guten Grundlagen ausgeht, die er hier auch zur Sprache bringt. Aber diese Grundlagen würde ich eher in anderen Texten finden und erklären als hier. Mhm. Also ein Beispiel ist, worüber wir in unserem Podcast ja auch schon oft gesprochen haben, Gesetz und Evangelium, das kommt bei ihm auch. Da, also dieses Denken kommt hier auch vor. Nur hier stellt er es relativ schematisch vor, so nach dem Motto, das Alte Testament ist Gesetz und das Neue Testament ist Evangelium. Und das ist ja, diese Aufteilung ist ja so nicht richtig. Nee. Und das, finde ich, wird dann hier nicht gut illustriert. Und da trifft das nicht gut. Genauso wie er darüber redet, welche Gesetze jetzt noch für uns verbindlich sind oder nicht. Da ist er eben so ganz schwammig mit diesem Naturgesetz und so. Ich finde diese Aufteilung, die wir auch schon mal in einer Folge hatten, die eigentlich so relativ klassisch ist, auch wenn dann an den Rändern vielleicht gestritten wird, dass es das Moralgesetz gibt, also zum Beispiel 10 Gebote. Dann gibt es das Zeremonialgesetz, wie die Gottesdienste feiern sollten. Es gibt das Reinheitsgesetz. So. Und dass man sich durchgesetzt hat, Zeremonialgesetz und Reinheitsgesetz, das ist Israel-spezifisch. Das war damals wirklich nur für Israel. Ohne dass ich jetzt sagen würde, ja genau, damit interessiert es uns null. Sondern auch daran, weil das Gesetz ein Spiegel von Gott ist, kann ich mir auch diese Sachen angucken, nicht mehr als Handlungsanweisung für mich heute, aber als, wie ist Gottes Wesen, was ist ihm wichtig? Und damals hat sich das so geäußert, dass diese Eigenschaften Gottes sozusagen dem Volk durch irgendwelche Speiseregeln eben immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden sollten. Aber das gilt für uns heute nicht. Und diese eigentlich bessere Grundlegung, die nennt Luther hier so nicht, sondern nennt eben einfach dieses, wer ist der Adressat? Und das finde ich, wie gesagt, wir hatten das schon bei diesem Beispiel mit den 10 Geboten, dass man schon da sagen könnte, ja, dann zählt doch nicht. Und da finde ich auch seine Beispiele schlecht. Also seine Negativbeispiele, was er eben verhindern möchte, ist, dass Leute irgendwie in Krieg ziehen, weil sie sagen, ja, da und da steht doch hier, kämpft gegen Amalek und so weiter. Und da würde ich sagen, na, das ist doch nicht das Problem, sondern dieses Argument, also diese Amalek-Sache ist doch jetzt, das sind punktuelle Anweisung Gottes in eine gewisse Situation hinein. Und das ist das Problem. Das sagt jetzt noch nichts aus über diese Gebote und Regeln, auch die Speiseregeln, die ja allgemein gelten, die nicht nur zu einer bestimmten, wo Gott es nicht nur in eine bestimmte Situation sagt. Also, um es aufs Neue Testament zu übertragen, wir sagen ja auch nicht, wenn Jesus zu einem sagt, der erst seine Eltern beerdigen will, anstatt Jesus nachzufolgen, und Jesus weist ihn zurecht und sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Daraus machen wir ja als Christen auch nicht ein grundsätzliches...
Ein echter Christ feiert keine Beerdigung.
Genau, ich finde, da müsste Luther eine bessere Unterscheidung wählen, und das macht er hier nicht. Sondern ihm geht es vor allen Dingen, also er hat, seine Negativbeispiele sind immer diese Amalek-Beispiele, und ich denke, na, das ist doch eigentlich, das könnte man viel leichter entkräften. Schwieriger ist doch jetzt sowas die Frage, wie ist das mit dem Sabbatgebot?
Ja.
Müssen wir den Sabbat als Christen halten oder nicht? Weil das ist jetzt nicht nur ein einer in eine Situation reingesprochen, sondern es war eine grundsätzliche Regelung. Und da kommst du mit diesem, also da finde ich das Argument von Luther, dass du ja nicht zu uns gesagt, eben nicht so weit.
Wobei ich interessant finde, erstmal ohne es jetzt zu bewerten, in der Wirkungsgeschichte ist das schon mächtig. Also wenn ich so gucke darauf, wie reformierte Kreise auf den Sabbat blicken und wie eher lutherisch geprägte Kreise auf den Sabbat blicken, würde ich schon sagen, in der Tendenz nehme ich in reformierten Kreisen mehr wahr, dass man versucht, den Sabbat auf den Sonntag zu übertragen und zu sagen, ja, wir versuchen auch am Sonntag zum Beispiel kein Fernsehen zu gucken, bestimmte Dinge nicht zu machen. Während es in der lutherischen Tradition, ich will nicht sagen, dass es das nicht auch gibt, aber eher die Tendenz da ist zu sagen, der Sabbat, den übertragen wir nicht so eins zu eins auf den Sonntag.
Ja.
Also von der würde ich sagen, diese Stoßrichtung, die Luther hier hat in dieser Schrift, die hat auch schon auf wirkungsgeschichtliche Konsequenzen.
Also da stimme ich dir voll zu, aber die Frage ist, ob das gut ist, also oder ob Luther hier gut argumentiert. Und ich finde seine Argumentation hier nicht so gut.
Nee, an der Stelle nicht, wobei ich auch trotzdem froh bin, dass wir diese Form von Sabbatobservanz am Sonntag nicht haben. Da ist ja schon die Frage, was dient hier eigentlich wem? Und da gibt es auch manchmal in christlichen Kreisen schon so eine Tendenz, das zu vergesetzlichen. Und da ist mir das eher sympathisch zu sagen, in Luthers Sinne, ist das vielleicht ein Vorbild für mich, zu gucken, dass ich einen Tag Ruhe habe und ich übertrage das in mein Leben, wie das gut funktioniert, als mir eine starre Regel zu setzen und zu sagen, immer beim Sonnenuntergang, Punkt 18 Uhr, wenn, keine Ahnung, Samstag die Kirchenglocken läuten, lasse ich den Stift fallen.
Ja, okay.
So in dem Sinne. Und es löst ja, ich will da jetzt nochmal vielleicht sogar deinen Kritikpunkt an Luther unterstreichen. Wenn ich oft unterwegs bin und rede irgendwo über Gesetz und Evangelium oder über die Rolle des Gesetzes, ist nach meiner Erfahrung eine Rückfrage, die sehr oft kommt, weil es viele Christen bewegt, welche Regeln gelten denn jetzt nun genau für mich?
Ja.
Und damit darauf antwortet Luther ja in dieser Schrift erstmal mit der Frage, bist du Adressat oder bist du nicht Adressat?
Genau.
Und er wird sagen, guck mal, das Evangelium gilt für mich, weil da bin ich Adressat. Da sagt doch Jesus im Missionsbefehl, macht zu Jüngern alle Völker. Da bin ich drin. Oder er sagt, predigt das Evangelium aller Kreatur, Markus 16. Alle Kreatur, bin ich drin.
Ja.
Dann würde man sagen, okay, das Evangelium gilt jetzt für alles.
Gesetz. Aber lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe, steht auch im
Missionsbefehl. Ja, eben, genau. Und Luther bringt sogar das Beispiel vom barmherzigen Samariter. Und es ist ja nicht so, dass es für uns alles leicht wird, wenn man sagt, okay, dieses komplizierte Alte Testament, das haben wir damit so ein bisschen beiseite geschafft, weil Mose gilt mich nichts an, Mose ist tot. Im Neuen Testament wird es ja mitunter auch knifflig. Also wie lebe ich denn nach der Bergpredigt?
Oder wenn Jesus sagt, na, ich bin zuerst jetzt mal an Israel gesandt. Also selbst bei Jesus gibt es ja die Unterscheidung, zu wem er redet. Also am Anfang das Öffne. Und dann gibt es ja die Öffnung. Also die Frage ist ja, auch wenn ich nicht Israel bin, bin ich da nicht eingepfropft sozusagen? Ja, also stehe ich nicht, also ist er von dieser, also da finde ich, gibt es in dieser Schrift keine gute Orientierung.
Oh, meinst du, schimpfen wir über Luther hier heute?
Ja, das muss auch mal sein.
Und weißt du, was mich noch
ist an... Ist ja noch genug Gutes drinne. Ich glaube, er vereinfacht das sehr. Das ist mir auch zum ersten Mal untergekommen, das fand ich auch total interessant. Aber ich weiß auch nicht, ob das durchgängig bei ihm ist. Es gibt ja viele gute Elemente lutherischer Theologie, die hier vorkommen, obwohl sie hier sozusagen nicht gut erklärt werden. Und eine Sache ist ja auch, dass er vom weltlichen und geistlichen Regiment redet. Also er sagt, Gott gibt einmal Regeln dafür, wie der Staat funktionieren soll. Und Gott gibt Regeln dafür, wie die Verkündigung in der Kirche funktionieren soll. Ja. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und dann sagt er, also der Gedanke war mir neu, er sagt, und das Besondere war, bei Israel gab es noch ein drittes, wo sich diese beiden Sachen nämlich vermischen. Da ist Staat und Kirche bei Israel eins gewesen. Und deswegen gab es besondere Regeln, wo das Äußerliche und das Geistliche sich mischen. Und das ist ja auch ein interessanter Gedanke, der einem hilft zu sagen, okay, das geht mich nichts mehr an.
Ja.
Aber der eigentlich sich nicht ergibt aus dem, was er sonst sagt.
Nee, ich hatte das Gefühl, Luther merkt selber, es ist komplizierter als mein Schema gerade. Und das ist ja zumindest schon mal ein guter Hinweis, wenn man das... Ich will auch mal eine Sache sagen, an der ich doch auch, die mich doch beschäftigt, diese Rolle des natürlichen Gesetzes. Vielleicht muss man die einmal mal erklären, was man damit meint.
Ja.
Die Idee kommt eigentlich aus dem Römerbrief. Auch da muss man, glaube ich, auf den Kontext gucken. Paulus will ja einen Punkt machen am Anfang des Römerbriefs. Er will sagen, alle sind Sünder.
Ja.
Und keiner hat eine Entschuldigung. Und für die aus dem Judentum kommen, ist es völlig klar, sie haben die Gebote Gottes, 10 Gebote und darüber hinaus. Und wenn jeder diese Gebote an sein eigenes Leben anlegt, merkt man schnell, ich werde ihnen nicht gerecht, also bin ich Sünder.
Ja.
Dann kann man ja aber den Einwand machen, Na, was ist von denen, die nie eine Bibel gelesen haben, die die 10 Gebote nicht kennen? Die sind dann doch keine Sünder, weil ja. denen kann man ja nichts vorwerfen. Oder können,
genau.
So, da wird Luther sagen, naja, aber, oder nee, Luther nicht.
Paulus,
der ist besser. Der wird sagen, naja, aber jeder hat doch das Gesetz aufs Herz geschrieben. Und das reicht eigentlich schon, um jeden zu verurteilen. So, weil niemand dem Anspruch gerecht wird, von dem er eigentlich selber im Herzen weiß.
Dass man jemand anders nicht ermorden darf, das richtig. Ist jedem Menschen klar, auch wenn er noch nie die 10 Gebote gehört hat. Das findet sich in allen Kulturen, das ist im Gewissen und so weiter. Und das wird auf die anderen Sachen auch übertragen.
Und es gibt so eine Tendenz nun bei Luther, das stark zu machen und zu sagen, ich spitze es ein bisschen zu, aber ich glaube, es ist nicht ganz falsch, dass Luther sagt, ich brauche auch deshalb eigentlich so die ganzen Regeln des Alten Testaments ausführlich aufgeschrieben. Weil ich das doch eigentlich jeder Menschen im Herz weiß, was ja. richtig und falsch ist. Eigentlich haben wir die 10 Gebote in der moralischen Form schon im Herzen.
Da beruft er sich natürlich auf Paulus und den Römerbrief. Und gleichzeitig denke ich, aber er versteht ihn im Kontext seiner Zeit.
Und seiner Frage.
Und auch seiner Zeit, die einfach doch so christlich geprägt ist. Eben. Also natürlich könnte Luther in die Welt gucken und lauter Sachen sagen, die ihm noch unchristlich vorkommen. Und er würde sagen, die Welt ist unchristlich und gehorcht Gott nicht. Und trotzdem unterschätzt er, wie stark christlich, kulturell sein Umfeld geprägt ist, dass nämlich zum Beispiel alle an einen Gott glauben. Ja, da sagt er, das doch natürlich, das macht doch jeder.
Das und weiß
nein,
auch jeder, genau.
Und nein, das macht nicht jeder. Also bevor das kam, haben die Leute eben an viele Götter geglaubt. Und heute glauben sie an gar keinen Gott. Ja. Also dieses, dass man an einen Gott glaubt, wo Luther sagt, ja, das ist ja, das machen ja alle, das machen ja sogar die Muslime. Ja, das ist auch schon was Besonderes. Und so weiter und so weiter. Ja. Und da versteht der Paulus, glaube ich, sehr von seiner gegenwärtigen Erfahrung her.
Weil es gibt ja immer auch mal wieder Punkte, wo wir Christen zu anderen ethischen Urteilen kommen als andere Menschen in der Gesellschaft.
Ja.
Und in Luthers Argumentationsspur müsste man eigentlich sagen, zu dem anderen, du weißt es doch eigentlich besser im Grunde deines Herzens.
Ja.
So, und das ist natürlich eine Spur, die, also ich mache jetzt mal einen Punkt, wo das historisch wirklich schiefgegangen ist, so haben auch die deutschen Christen und die Nazis teilweise argumentiert. Also mit der natürlichen Theologie im Herzen. Ja. Also jeder Mensch weiß doch von sich aus, dass es Rassenschande ist, wenn du mit dem und dem heiratest. Wenn du als Christ jemanden heiratest, dessen Mutter eine Jüdin gewesen ist. Das weiß doch dein Herz von sich aus, dass es falsch ist. Und da merkt man eben auch, dass sozusagen die ethische Entscheidungskompetenz des menschlichen Herzens ihre Grenzen hat, um es mal vorsichtig zu sagen. Und dass deswegen auch immer gut ist, dass es in der Bibel auch was geschrieben steht, auch bei Mose. Was machen wir denn jetzt mit dieser Lutherschrift, lieber Knut?
Mir hat es Freude gemacht, sie zu lesen, auch wenn ich finde, dass er nicht immer gut argumentiert, aber es macht ja nichts. Das ist ja auch auch anregend. Man merkt eben, dass es eine Predigt ist, ne? Und keine theologische. Sie ist echt gut zu lesen. Ich finde seine Predigten nicht immer gut zu lesen. Ich habe mal so ein Predigtband von Luther mir besorgt und so. Das ist schon nicht immer so. Aber das ist flüssig, seine Beispiele. Also es geht ihm, glaube ich, auch an manchen Stellen weniger um so eine geistige Stringenz, sondern er versucht, die Leute auch moralisch anzusprechen und hat tolle Bilder drin und so weiter. Also ich finde das schon, es ist lesbar und dieses, wo er sagt, diese drei Sachen sind gut, da gebe ich ihm auch recht. Ich finde für das Problem, welche AT Regel oder überhaupt welche AT, das auch beim NT, also welche Regeln gelten verbindlich für uns und welche nicht, da finde ich sie maximal anregend, aber da gibt es bessere Schriften, auch von ihm.
Das finde ich so eine schöne Formulierung, anregend. Ich kannte mal eine Professorin, die hat immer, wenn sie jemandem nicht zustimmte, gesagt hat, das finde ich einen spannenden Gedanken.
Ja, obwohl das Wort spannend ist sowieso ambivalent, finde ich, und viel zu oft gebraucht.
Aber Luther schließt ja, das finde ich am Ende, also er sagt in seiner Schrift, auf der einen Seite, Mose ist tot. Auf der anderen Seite sagt er am Ende, formuliert er auch davon, dass es eine Lust ist, auch Mose zu lesen. Ich hoffe, ihr konntet heute ein bisschen was für euch mitnehmen. Wenn ihr uns einen Gefallen tun mögt, dann gebt den Tischgesprächen gern eine Bewertung, weil das dazu führt, dass der Podcast sichtbar bleibt und andere Leute den auch noch entdecken können. Tut das gern bei iTunes, bei Spotify und wo immer ihr Tischgespräche hört.
Wherever you go.
Wherever you go. Weil uns hilft das tatsächlich sehr, sichtbar zu bleiben. In dem Sinne, wir freuen uns, mit euch in 2 Wochen wieder nachzudenken. Macht's gut, ihr Lieben.
Tschüss.
Tschüss.